tweede plaats, het boek Leviticus laat Gods behoudenis zien van Gods zijde.
De tweede punt is dat ons het dritte boek Mose die erretting zien lässt van de zijde Gottes.
Wij kijken naar de redding vaak naar ik heb vergeving nodig, ik heb dit nodig, ik heb dat nodig. Maar wij kijken niet naar de behoudenis vanuit de kant van God.
Wenn wir an Errettung denken, dann denken wir immer daran, was wir empfangen haben oder was wir brauchen. Wir brauchen Vergebung, wir brauchen Hilfe, aber wir denken dabei nicht so sehr daran, was Gott unter Errettung versteht, was von oben herabkommt.
Bijvoorbeeld, als je kijkt naar de geschiedenis van de verloren zoon.
Zum Beispiel, wenn wir uns die Geschichte von dem verlorenen Sohn anschauen.
Je kunt de vraag stellen, waarom is de verloren zoon teruggegaan naar zijn vader?
Dann können wir uns die Frage stellen, warum ist der verlorene Sohn zurückgegangen zu seinem Vater?
Ging er zurück, omdat er seinen Vater lief hat?
Ging er zurück, weil er seinen Vater so lieb hatte?
Ah, das war sie viel eher nach Hause gegangen.
Dann wäre er viel eher nach Hause gegangen.
Maar hij kwam naar huis omdat hij honger had.
Er kam viel mehr nach Hause, weil er Hunger hatte.
Das ist sein Behufte.
Das ist seine Not, die er hatte.
Wat is de behoefte van een vader?
Was ist das Verlangen des Vaters?
Had de vader behoefte om nog een knecht te hebben om eten te geven?
Wollte der Vater wirklich noch einen weiteren Knecht haben, um dem dann Essen zu geben?
De behoefte van het hart van de vader was om de zoon in zijn armen te nemen.
Das, was der Vater sich wünschte, war, den Sohn in seine Arme zu nehmen.
En dat is het verschil tussen wij en God.
Dat is de Unterschied zwischen ons en God.
Toen ik de Heer Jezus leerde kennen, ik was 14 jaar, was ik, waarom heb ik de Heer Jezus aangenomen?
Als ik de Heer Jezus met 14 jaar kennenlernte, waarom heb ik de Heer Jezus daar aangenomen?
Ik hoorde dat als ik niet in de Heer Jezus geloof, ga ik naar de hel.
Ik hoorde, wenn ik niet aan de Heer Jezus glaube, dan kom ik in de hulle.
En als ik de Heer Jezus geloof, krijg ik eeuwig leven.
Und wenn ich an den Herrn Jesus glaube, komme ich ewiges Leben.
Komme ich in den Himmel?
Dann komme ich in den Himmel.
Ich will nicht nach der Hölle. Ich glaubte nicht, omdat ich Gott lieb hat.
Ich glaubte nicht, weil ich Gott lieb hatte.
Maar ich glaubte in Gott, omdat ich Behoefte habe an Vergebung von Sünde, Frieden in das Herz.
Ich glaubte an Gott, weil ich gerne Vergebung haben wollte und weil ich God brauchte für meine Not.
De vader wil graag een zoon hebben. De vader wil graag feest hebben.
De vader wil een zoon hebben. Er möchte een fest hebben.
Waarom was Israël door God gered?
Waarom wurde Israël door God gerettet?
In Exodus 5, vers 3.
In 2. Mose 5, vers 3. Und sie sprachen, der Gott der Hebräer ist uns begegnet.
Vers 1.
Und danach gingen Mose und Aaron hinein und sprachen zum Pharao, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir ein Fest halten in der Wüste.
Laat mijn volk gaan. Warum? Omdat ze zoveel nood hadden in Egypte.
Lass mein Volk ziehen. Weshalb? Weil sie so eine große Not hatten in Ägypten?
Nee. Om voor mij een feest te vieren.
Nein, sondern om voor mij een feest te feiern.
De vader wil gemeenschap met dat volk hebben.
De vader wil gemeenschap met het volk hebben.
Christus is voor ons gestorven.
Christus is voor ons gestorven.
1 Korinthe 5. Ons Pascha Christus is geslacht. In Petrus 5 vers 7.
1 Korinther 5, Vers 7, unser Passa Christus ist geschlachtet. Lass wir darum
Fest vieren.
Festfeier halten.
De Heere will sein Behoefte von het Hart, um mit uns Fest zu vieren. Das ist das Geheim von dem Buch Leviticus.
Das Geheimnis des Buches, des dritten Buches Mose, ist, dass der Vater Fest feiern möchte.
Toen Paulus merkte dat sommige Joodse Christenen dreigden terug te vallen naar het Jodendom.
Als Paulus merkte dat einige jüdische Christen dabei waren, wieder ins Judentum zurückzufallen.
Ik geloof dat Paulus de schrijver was, heeft hij geschreven de brief aan de Hebreeën.
Daar had Paulus, ik geloof namelijk dat hij de schrijver is, de Hebreeënbrief geschreven.
En hij heeft de belangrijkste gebeurtenis voor de Joden eruit gehaald.
Er hat das wichtigste Geschehen für die Juden herausgeholt, herausgearbeitet.
Dat is Leviticus 16.
Das ist dritte.
En dat heeft hij in de brief aan de Hebreeën uitgelegd.
Das hat in dem Brief.
Alles beter is dan in het Oude Testament in Leviticus 16.
Und er hat ausgelegt, dass im Christentum alles besser ist als in 3. Mose 16, wo wir das finden von dem großen Sinn und der Versöhnungstag.
Wat wij nu met elkaar kan zien, is dat, in het boek Leviticus, dat de Heere zijn hart wil laten zien.
We vinden hier dat we in diesem Buch hier, insbesondere in Kapitel 16, das Herz Gottes wiederfinden.
Als je kijkt naar de eerste vijf boeken van Mozes, die de fundament is van de Bijbel, van het Oude Testament.
Wenn wir uns diese fünf Bücher Mose angucken, die das Fundament der Bibel sind,
dann sehen wir, dass Leviticus het middelste is van die vijf.
Dann sehen wir, dass das dritte Buch Mose oder Leviticus das mittlere Buch ist.
En dat is zo eigenlijk geschreven, die vijf boeken van Mozes, dat Leviticus de belangrijkste wordt.
En dat is eigenlijk zo geschreven dat het dritte boek Mozes eigenlijk het wichtigste boek is.
Genesis en Deuteronomium gaan allebei, zijn algemene boeken over alle volken.
Eerste Mozes en vijfde Mozes zijn algemene boeken over alle volken.
Deuteronomium is Israël te midden van alle volken.
Das dritte Buch Mose ist Israel in der Mitte aller Völker.
Maar Exodus en Numeri gaat over het volk Israël.
Zweite und vierte Buch Mose handelt über das Volk Israel.
Maar het boek Leviticus gaat over één stam te midden van het volk, de Leviten.
Das dritte Buch Mose dagegen handelt von einem Stamm aus Israel, nämlich den Leviten.
En met name de nakomelingen van Aaron, de priesters.
En besonders die nakomelingen Aarons, die priester.
En Leviticus 16, zullen we zien, is het middelpunt van het boek Leviticus.
En we zien werden, is 3. Mose 16, de grote verzoeningsdag, de middelpunt des 3. Boekes Mose.
En dan gaat dat over de hoge priester.
En daar gaat het om de hoge priester.
In het Oude Testament is dat altijd zo'n structuur, zo'n piramide-structuur.
Im Alten Testament ist es immer mit so einer Pyramidenstruktur aufgebaut.
Eine Pyramidenstruktur ist die Weise, worauf in der Bibel die Aandacht wird gefestigt auf das belangrijkste Thema.
Die Pyramidenstruktur wird in der Heiligen Schrift benutzt, um die besondere Aufmerksamkeit auf ein spezielles Thema zu lenken.
Das findet ihr in allen Büchern von der Bibel, Genesis, Psalmen, Jesaja. Es ist immer als als de Bijbel wil onderstrepen wat het belangrijkste thema is, dat wordt altijd een piramidestructuur gevormd.
Ook in andere boeken is een structuur opgebouwd als er een bijzonder thema hervorgehoben werden zal.
En dat is hier ook in die vijf boeken van Mozes. De belangrijkste is in het midden.
Dat is ook hier bij de vijf boeken Mozes zo, dat het wichtigste is in het midden.
En waar, we gaan het zo uitwerken, maar waar gaat het over in het boek Leviticus?
En wenn man sich fragt, worum geht es so im Buch Leviticus?
De titels van de vijf boeken van Mozes in het Hebreeuws, dat vind je in de eerste woorden van het boek.
Die titel der fünf Bücher Mose im Hebräischen, die findet man in den ersten Wörtern der jeweiligen Bücher.
Bei bijvoorbeeld Genesis, dan staat er Bereshit als eerste woord. En dat is ook de titel van het boek.
Zum Beispiel im ersten Buch Mose, das fängt an mit Bereshit oder im Anfang. Und das ist auch der Titel im Hebräischen dieses Buches.
En die titel is meteen het thema. En de titel is ook het thema van het boek.
Und der Titel ist auch das Thema des Buches.
Dat geldt voor alle vijf boeken.
Das gilt für alle fünf Bücher.
Maar we gaan kijken naar Leviticus. De titel van Leviticus is Va-Yekra. En de Heer en hij riep.
En de titel van vom dritten Buch Mose is Va-Yekra und er rief.
Ik probeer hier rustig te praten.
Ik bemühe mich hier snel te spreken.
Rustig, ruhig.
Ruhig.
Wanneer verhef ik mijn stem? Wanneer ga ik heel hard roepen? Als ik iets belangrijks zeg of als iemand roept, dan ga ik mijn stem verheffen.
Wenn ich meine Stimme erhebe, dann geht es darum, dass ich jemanden rufen will. Wenn ich jemand irgendwie besonders betonen will, dann rufe ich.
In de Bijbel, in het Oude Testament, de Heere sprak. Elke keer lees je, de Heere sprak. Gewoon spreken.
Normalerweise lesen wir, und der Herr sprach.
Maar hier vind je dat de Heer zijn stem verhief en riep met luide stem.
Aber hier lesen wir, dass der Herr seine Stimme erhebt und mit lauter Stimme redet.
En dat betekent dat dat voor de Heer heel belangrijk is.
Und das bedeutet, dass es für den Herrn sehr wichtig ist.
Je vindt nog een paar keer in de Bijbel dat de Heer riep.
Ich finde noch ein paar Mal an anderen Stellen, dass der Herr ruft.
Je vindt het in het boek Exodus.
Ik vind dat in het tweede boek Mose.
En Exodus 3, vers 4.
Mose 3, vers 4. En als de Heer sah, dat er hertrad om te zien, daar rief God ihm mitten aus dem Dornbusch zu en sprach: Mose, Mose.
De Heer riep maar dan niet om te zeggen: Mozes, komt hier.
De Heer rief daar niet om te zeggen: Mose, kom her.
De Heer zegt: kom niet dichterbij, blijf daar.
Sondern er rief om te zeggen: blijf daar, kom niet hierher.
Want de
heilig, zie die schoenen van je voeten uit.
Je kunt niet dichterbij komen.
Je kunt niet dichterbij komen.
Tussen twee haakjes, daar vind je al dat daar een plaats is waar het veilig zou zijn in de toekomst.
Nebenbei, man findet hier dann auch den Gedanken, dass da ein Platz sein würde, der heilig war, auch für die Zukunft.
In Hebräerbrief lesen wir, unser Gott ist ein verterend vuur.
Im Hebräerbrief lesen wir, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer.
De Heer is heilig.
Der Herr ist heilig.
Sein Oordeel komt.
Sein Gerichtsurteil kommt.
Maar er is een plek waar het oordeel niet zal komen.
Aber es gibt einen Ort, wo das Gericht nicht hinkommen soll.
En dat komt doordat het vuur al geweest is.
En dat is de plek waar dat vuur al geweest is.
En dat is wat je vindt hier bij die brandende doornstruik.
En dat is dat wat we hier vinden bij de brandende doornbusch.
Maar Mozes kon toen nog niet dichterbij komen.
Maar Mozes kon daar nog niet meer.
En de tweede keer in op de berg Sinaï in Exodus 19 vers 3.
En dat tweede maal in 2 Mose 19 vers 3.
En daar zegt de Heere God, je moet een omheining maken rondom de berg, want je kunt niet dichterbij komen.
Daar gaat het om dat God zegt, je kunt niet hier op de berg komen.
Want als je dichterbij komt, dan word je gedood.
Denn wenn ihr auf den Berg kommt, dann werdet ihr sterben.
En om hen te waarschuwen, komt daar bliksem en donder, waardoor het volk heel bang is geworden.
En om ze te warnen kwamen dan donder en blitz en dat volk wurde gewaand.
En dat betekent dat die twee keren dat de Heer riep in Exodus, het volk kon niet tot God komen.
Also zweimal finden wir, wenn Gott ruft in 2. Mose, dann konnte das volk nicht zu Gott kommen.
Maar God wilde te midden van zijn volk komen.
Aber Gott wollte in die Mitte seines Volkes kommen.
En God wilde dat zijn volk tot hem komt.
Und Gott wollte auch, dass das Volk zu ihm kommt.
En dat is het boek Leviticus.
Dat is het derde boek Mose.
In Exodus 40.
In 2 Mose 40.
Lezen we dat, dat zelfs Mozes.
Lezen we dat zelfs Mose.
Vers 35.
In vers 35.
De tent niet binnen kon komen.
Dass nicht in das Zelt hineinkommen konnte. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Zusammenkunft hineingehen, denn die Wolke ruhte darauf und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung.
Als selbst Moses nicht in die Tent konnte kommen, vanwege der Heiligkeit von Gott, wie können wir bei Gott kommen?
Wenn selbst jemand wie Mose nicht in die Gegenwart Gottes kommen konnte, wie können wir dann da hineinkommen?
In dem Buch Numeri lese ich, dass der Herr mit Moses sprach. In de tent. In Numeri 1 vers 1. De Heere sprak tot Mozes in de tent van de samenkomst.
In 4 Mose 1.
1 vers 1.
1 vers 1 lezen we. Dat er sprach met Mose im Zelt.
Which... 1 vers 1. In de, sprak tot Mozes in de woestijn in de tent der samenkomst.
Im Zelt der Zusammenkunft, ja.
In Exodus kon Mozes de tent niet in omdat de Heere daar was.
In 2 Mose konnte Mose nicht in das Zelt kommen, weil die Gegenwart des Herrn da war.
In het boek Numeri kon Mozes wel in de tent der Samenkomst komen om met de Heere te spreken.
Im 4. Buch Mose dagegen konnte Mose wohl in das Zelt der Zusammenkunft kommen, um mit Gott zu reden.
Wat is in die 4 weken gebeurd?
Was ist in der Zwischenzeit passiert?
In die tussentijd, dat is ongeveer 4 weken, dat vind je het boek Leviticus.
In de tussentijd, dat zijn ongeveer 4 weken, daar vinden we het derde boek Mose.
Het boek Leviticus is het geheim hoe Mozes, maar ook het volk Israël, tot God kan naderen.
Das dritte Buch Mose ist das Geheimnis, wie Mose und auch das Volk Israel Gott nahen kann.
Even kijken, waar ik het kan vinden. We gaan kijken naar de inhoud van het boek Leviticus. Ja.
Wir gucken uns jetzt mal die Einteilung des dritten Buches Mose an.
Auch in dem Buch Leviticus sehen wir, wir haben hier die Indelung von dem Buch Leviticus.
Bei der Einteilung des dritten Buches Mose sehen wir.
Und hier findet ihr auch die Pyramidenstruktur.
Sehen wir auch wieder diese Pyramidenstruktur.
Hoofdstuk 1 tot 7, da findet ihr Rituelen, auch 23 tot 25 auch Rituelen.
Wir sind in 3. Mose 1 bis 7 und in den Kapiteln 23 bis 25, da geht es um Rituale.
Und dann findet ihr 8 bis 10 und 21 bis 22 geht es um die Priester.
In 8 bis 10 und 21 bis 22 geht es um die Priester.
11 bis 15, 11 tot 15 und 18 tot 20 über Reinigung.
11 bis 15 und 18 bis 20 um Reinigung.
Und dann sehen wir, dass es eine Pyramide ist mit dem Mittelpunkt. De grote verzoendag.
En die piramide had ihre spitze in dem großen Versöhnungstag.
Dat is hoe God in de Bijbel maakt duidelijk wat is voor hem het belangrijkste om dat te laten zien.
Je maakt God weer duidelijk wat voor ihn het wichtigste is.
Wij gebruiken altijd onderstrepen. We onderstrepen dingen wat belangrijk is, maar wat God doet is in het middelpunt het belangrijkste.
Wir nutzen es, um irgendwas besonders deutlich zu machen, das Unterstreichen. Gott macht das, indem er es in dem...
...belangrijkste Tag von het Joodse Volk.
Bis zum heutigen Tage ist der große Versöhnungstag der wichtigste Tag für die Juden.
So als bei den Christen, heel veel Christen gaan niet meer naar de kerk, maar met Kerstfeest gaan ze naar de kerk.
So wie das bei vielen Christen ist, die normalerweise nicht zur Kirche gehen, aber Weihnachten, dann besuchen sie die Kirche.
Und auch die Joden, die nooit naar de Tempel of naar de Synagoge gaan, maar op de grote Verzoendag, de allerheiligste Dag van de Joden, gaan ze wel naar de Synagoge.
Auch bei den Juden, die heute nicht in die Synagoge gehen oder zum Tempel, die werden trotzdem. Wenn der Großversöhnungstag ist, dann werden sie zur Synagoge gehen.
grote verzoendag is het hart van het Jodendom.
Der große Versöhnungstag ist das Herz des Judentums.
Daarom heeft nogmaals heeft Paulus Leviticus 16 genomen en de brief aan de Hebreeën is één uitleg. De hele brief is één uitleg over Leviticus 16.
Deswegen hat auch Paulus dieses Thema 3. Mose 16 gewählt im Hebräerbrief. Und man kann sagen, dass der Hebräerbrief in gewisser Weise eine Auslegung dieses Kapitels ist.
Zonder de grote verzoendag kon het volk Israël niet bestaan.
Ohne den großen Versöhnungstag konnte das Volk Israel nicht bestehen.
En voor ons is het belangrijk dat de grote verzoendag maakt duidelijk wat in het hart van God was.
Und für uns ist das Wichtige, dass der große Versöhnungstag uns deutlich macht, was im Herzen Gottes ist.
Es geht nicht um Verlossung, um Redding.
Es geht nicht um Erlösung, um Errettung.
Aber das ist gebeurt mit dem Pascha, mit Pascha.
Denn das ist durch das Pascha schon passiert.
Der große Versöhnungstag, Leviticus 16, gibt das Antwort von, wie kann ein heilig und rechtvaardig Gott Gemeinschaft haben mit sein Volk?
Großversöhnungstag gibt uns die Antwort, wie kann ein heiliger und gerechter Gott Gemeinschaft haben mit seinem Volk.
In dem Buch Leviticus kriegen wir das Herz von Gott zu sehen.
Im dritten Buch Mose kriegen wir das Herz Gottes zu sehen.
Und darum, das ist die dritte Möglichkeit von dem Buch Leviticus.
Deswegen, das ist die Schwierigkeit des dritten Buchs Mose.
Und het boek Leviticus is niet iets wat je met je verstand alleen kan vatten, begrijpen.
Das dritte Buch Mose ist nicht etwas, was man mit dem Verstand alleine begreifen kann.
Leviticus ist iets wat je met je hart moet beleven.
Das dritte Buch Mose, das muss man mit dem Herzen erleben.
Je kunt als een jonge man of jong meisje lezen over verliefdheid.
Als junger Mann oder junges Mädchen, da kann man etwas lesen über Verliebtheit.
Es ist verstandelijk.
Das hat man dann im Kopf.
Maar als je een meisje bent en er komt een.
Ach, ich liebe dich.
Dat is heel wat anders. Dat is niet iets wat je met je verstand kan vatten. Dat gaat om je hart.
Dann ist das etwas ganz anderes. Dann ist das nicht etwas, was man mit dem Verstand erfasst, sondern was man mit dem Herzen erfasst.
Und das ist das Buch Leviticus.
Und das ist das dritte Buch Mose.
Gott sagt gegen jou, ich habe jou lief, ich will bei jou sein.
Gott sagt hier im dritten Buch Mose praktisch, ich habe euch lieb, ich möchte bei euch sein.
Als ihr elkaar lief habt, dann will ihr bei elkaar sein.
Wenn man sich lieb hat, dann will man zusammen sein.
Toen Timon verliefd was, was hij heel vaak in Arnhem.
Als Timon verliefd was, was hij zeer oft in Arnhem.
Waarom?
Waarom?
Als je iemand lief hebt, dan wil je daar zijn waar die andere is.
Wenn man iemand lief hat, dan möchte man daar zijn waar de andere is.
Ja, God heeft ons lief.
God hat ons lief.
Hij wil graag bij ons zijn.
Hij wil gerne bij ons zijn.
Maar hij vraagt of wij tot hem willen komen.
Maar hij vraagt of we tot hem komen willen.
Leviticus 1, vers 2. De Heere riep en zegt tegen de Israëlieten: als iemand bij mij wil komen met een offergave.
In 3. Mose 1, vers 2. Da redet Gott dann und er sagt, wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will.
Der Heere sagt nicht gegen die Israeliten, jij moet bei mir kommen.
Gott sagt nicht, oder der Herr sagt nicht zu den Israeliten, ihr müsst zu mir kommen.
Der Heere sagt, ich hab jou lief, will jij bei mir kommen, freiwillig?
Gott sagt, ich habe euch lieb, möchtet ihr gerne freiwillig zu mir kommen?
En zo is dat ook met verliefdheid. Dan zegt de man tegen de vrouw, ik heb jou lief. Wil jij bij mij komen?
Zo is het ook bij het thema verliefd zijn tussen man en vrouw. Dan zegt de man dan tegen de vrouw, ik heb dich lief, wilst du zu mir komen?
En de uitdrukkingen in het boek Leviticus heeft te maken met het hart van een mens die tot God wil komen.
Und Das dritte Buch Mose, das Herz des dritten Buches Mose hat damit zu tun, dass Gott sagt,
dass wir graag tot hem wilden kommen.
Dass wir doch gerne zu ihm kommen
möchten. Ich habe hier ein paar Ausdrücke.
Ich habe hier einige Ausdrücke.
Wat kernwoorden uit het boek Leviticus.
Die zo speciale kernwoorden des dritten Buches Mose sind.
In het Nederlands, het woord offeren kan, ja, offeren, dat kan verschillende betekenis hebben.
Das Wort Opfer hat im Niederländischen, wie aber auch im Deutschen, ganz unterschiedliche Bedeutung.
Maar in het Hebreeuws.
Im Hebräischen bedeutet opfern, dass man näher herankommt.
Dus als iemand offert, dat betekent dat je bij iemand wil komen.
Wenn man also jemand opfert, dann kommt er näher an jemand anders heran.
Dat woord offer, korban en karab betekent komen, dichterbij komen.
Das Wort Opfer, hebräisch korban, von dem Verb karab, bedeutet annähern.
Waarom is dat? Waarom moet jij iets brengen als je dichterbij wil komen?
Waarom moet man etwas brengen, wenn man näher herankommen wil?
Omdat je niet met lege handen kan komen tot God.
Dat is weil man niet met lege handen zu God komen kan.
Als je op een verjaardag komt, dan breng je een cadeau. Als je op een verjaardag bij iemand komt, breng je een cadeau.
Wenn man zum Geburtstag zu jemand komt, dan brengt man een geschenk.
Als je een vroege tijd, als je naar een koning op bezoek komt, dan moet je iets brengen voor de koning.
Früher, wenn man vor einen König trat, dann musste man dem König etwas mitbringen.
En daarom, als je tot God nadert, dan moet je iets brengen tot God.
Deswegen, wenn man Gott nahen will, dann muss man etwas Gott mitbringen.
En het tweede begrip, dat woord priester, dat betekent gewijd.
Das zweite Kernwort ist Priester und das bedeutet geweiht.
En dat woord geweiht in de boek Leviticus betekent dat jouw handen gevuld wordt.
Und das bedeutet im Buch Mose, dass deine Hände gefüllt werden.
Zodat je tot God kan komen, want met lege handen kun je niet komen. Met gevulde handen kun je tot God komen.
Sodass man nicht mit leeren Händen, sondern mit gefüllten Händen zu Gott kommen kann. Man bekommt etwas dafür in die Hände.
Und das ist für uns heel, heel belangrijk, dass wir beseffen, wij mogen tot Gott kommen.
Das ist sehr wichtig, dass wir das begreifen. Wir müssen zu Gott kommen.
Maar wir können alleen maar kommen, als we de voorwaarden vervullen die hij gesteld heeft.
Aber das geht nur dann, wenn wir die Vorbedingungen erfüllen, die er gestellt hat.
We mogen tot hem naderen, maar tot hem naderen, in de Bijbel wordt gezegd, het is de tent van de ontmoeting, de tent van de samenkomst. In hoofdstuk 1, vers 1, Leviticus 1, vers 1.
Wenn wir Gott nahen, dann kommen wir zu dem Zelt der Zusammenkunft und das wird hier eben halt Zelt der Zusammenkunft, die Betonung hier auf Zusammenkunft genannt, weil man da eben halt zusammenkommt.
Gott kommt nach der Tabernakel.
Gott kommt zu der Stiftshütte.
Und wir können tot Gott naderen, da bei die Tabernakel.
Und wir können dort bei der Stiftshütte Gott begegnen.
Als wir das begrijpen, dann begrijpen wir in het Nieuwe Testament waarom zo bijzonder is.
Im Neuen Testament das Besondere ist, dass der Jesus hier auf die Erde gekommen ist.
In Johannes 1 lezen we, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.
In Johannes 1 lezen wir, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns.
Johannes 1 vers 14.
Johannes 1 vers 14.
En dat woord wonen heeft onder ons gewoond, kun je ook vertalen, hij heeft onder ons getabernakeld.
Das Wort wohnen können wir auch übersetzen mit er hat unter uns gezeltet.
En dat betekent de Heer Jezus is gekomen naar deze aarde opdat wij bij hem God kunnen ontmoeten.
Das heißt, der Jesus ist auf die Erde gekommen, damit wir bei ihm Gott begegnen können.
Niemand komt tot de Vader, zegt de Heer Jezus in Johannes 14, dan door mij.
Der Jesus sagt in Johannes 14, niemand kommt zum Vater als nur durch mich.
Und wie mich heeft gezien, heeft den Vater gezien.
Und wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen.
Met andere woorden, als we kijken naar het boek Leviticus, gaat het over de Heer Jezus.
Also mit anderen Worten, wenn wir uns mit dem dritten Buch Mose beschäftigen, dann geht es um den Herrn Jesus.
In Johannes 5 sagt der Herr Jesus, die Schrift ist es, die von mir getaugt.
In Johannes 5 sagt der Jesus, die Schrift ist das, ist die, die von mir zeugt.
Und das bedeutet, als wir lesen über den Tabernakel, geht das über den Herr Jesus.
Und das bedeutet, wenn wir über die Stiftshütte lesen, über dieses Zelt, dann geht es um den Herrn Jesus.
Er ist diejenige, waar we God kunnen ontmoeten.
Er ist derjenige, wo wir Gott begegnen können.
Wir können kijken. De tent der samenkomst wordt genoemd de Ohel Moed.
Das Zelt der Zusammenkunft wird auf Hebräisch Ohel Moed genannt.
En dat woord Moed, dat betekent eigenlijk een feesttijd, een vastgestelde tijd. In Leviticus 23 is dat.
In 3. Mose 23 finden wir, dass es da bei diesem Wort Moed um eine festgelegte Zeit, einen festgelegten Ort geht.
Warum ist das?
Warum ist das so?
Stel dat ik een afspraak heb met koning van Nederland, koning Willem-Alexander.
Stel je voor, ik hätte een treffen met dem koning Willem-Alexander van Nederland.
En ik zeg tegen koning Willem-Alexander, majesteit, maandag en dinsdag kan ik niet. En woensdagavond wil ik wel komen. En ik wil dat afspreken daar en daar.
Stelt euch voor, ik würde dem König sagen, also Montag und Dienstag kann ich nicht. Und außerdem möchte ich, dass wir uns an dem und dem Ort treffen.
Er kann nicht.
Das würde nicht funktionieren.
Als ik de koning wil ontmoeten, bepaalt hij de plaats, bepaalt hij de tijd. En dat is dat woord Moed. God wil ons ontmoeten, maar hij bepaalt de plaats, hij bepaalt de tijd.
God wil ons treffen, maar er legt die tijd vast en den ort.
En in Genesis 1 lezen we dezelfde woord Moed.
Eerste Mose 1 lezen we hetzelfde woord.
In vers 14.
In vers 14.
Dat de zon en de maan, de lichten, dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren.
Dat zonne en mond zijn te zeichnen en te bestimmen van tijden en dagen en jaren.
Ja, de tijden. Dat woord daar is hetzelfde ook om de tijden dat God wil dat wij hem ontmoeten. Dat is hetzelfde woord.
Het woord tijden hier is hetzelfde woord moed.
En voor ons wordt dat duidelijk dat God bepaalt in Leviticus 23 de tijden dat Israël God kunnen ontmoeten.
God bestimmt also im dritten Buch Mose die Zeiten, wo das Volk Gott treffen kann.
En later in het boek Deuteronomium, God bepaalt ook de plaats die God gekozen heeft om daar zijn naam te doen wonen. God bepaalt de plaats.
Und weiter bezeichnet Gott dann auch den Ort, wo er unter dem Volk wohnen wollte.
Und für uns ist das auch von sehr großem Belang.
Und für uns ist es auch sehr wichtig.
Heel veel mensen kommen nach der Kerk, nach der Samenkunft.
Für uns ist es auch sehr wichtig, viele Christen kommen zur Kirche oder zur Zusammenkunft.
Und waar willen ze naartoe gaan?
Und wo wollen sie hingehen?
Naar een plaats die zij fijn vinden.
Wo wollen sie hinkommen? Sie wollen zu einem Platz kommen, den sie schön finden.
Waar zij de voorwaarden bepalen.
Wo sie dann bestimmen, wie es auszusehen hat.
Maar als wij tot God willen komen, dan moeten we altijd de vraag stellen, waar wilt u dat ik heen ga?
Aber wenn wir zu Gott kommen, dann müssen wir immer die Frage stellen, wo willst du, dass ich hinkomme?
De discipelen vroegen aan de Heer Jezus, Heer, waar wilt u dat wij voor u de Pascha zullen bereiden?
Die Jünger fragten den Herrn, wo möchtest du, dass wir das Passa zubereiten?
En dat is de belangrijke gedachte in Leviticus, dat als we God willen ontmoeten, dan zullen we naar hem moeten luisteren.
En dat is het bedeutsame des dritten Buches Mose, dat wenn wir Gott treffen wollen, dan müssen wir auf ihn hören.
Hij is een heilig God.
Er is een heiliger God.
In Leviticus 10 lezen wij van de twee zonen van Aaron, Nadab en Abihu.
In 3. Mose 10 lesen wir von den zwei Söhnen Nadab und Abihu, den Söhnen Aarons, Nadab und Abihu.
Sie wollten Gott dienen.
Sie wollten Gott dienen.
Maar niet met het vuur dat God uit de hemel heeft laten komen.
Aber nicht das Feuer, das Gott aus dem Himmel hatte kommen lassen.
En zij werden verteerd door God, gedood door God.
Und sie wurden verzehrt, getötet von Gott.
Om te laten zien, als je tot God nadert, God is heilig en rechtvaardig.
Om ons te zeigen, wenn man Gott naht, God is heilig en gerecht.
In Leviticus 16 wordt tegen Aaron gezegd.
In 3. Mose 16 wird zu Aaron gesagt.
Aaron, je mag niet te allen tijden komen in het heiligdom.
Aaron, du darfst nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum kommen.
Je mag maar één keer per jaar komen.
Einmal im Jahr kannst du kommen.
En op de wijze die ik je geef.
Und in der Art und Weise, wie ich es dir vorschreibe.
De latere hoge priesters van de Joden moeten allemaal van tevoren beloven, onder eed.
Die weiteren hohen Priester mussten alle versprechen unter Eid.
Op de avond voor de grote verzoendag.
Auf dem Abend vor dem großen Versöhnungstag.
Dat ze niet mogen afwijken van exact wat er staat in de Bijbel.
Dat ze niet daarvan afwijken wilden van genau dem wat daar in de Bijbel staat.
De Talmud zegt dat, dat de, aan de linker enkel van de hoge priester een scharlaken koord wordt vastgemaakt. En de scharlaken koord gaat helemaal naar buiten.
In dem Talmud finden wir das mitgeteilt, dass ein Karmesinband an dem Fuß des hohen Priesters festgemacht wurde, was dann aus dem Heiligtum herausging.
Als der hohe Priester gedood wird durch Gott auf der großen Versöhnung, dann hoeven sie nicht da binnen zu gehen, um das Lichaam zu halen, können sie an den Tau von buiten trekken.
Wenn der hohe Priester getötet werden sollte im Heiligtum, dann hatten sie noch die Möglichkeit, ihn an diesem Seil herauszuziehen aus dem Heiligtum, ohne da hineingehen zu müssen.
Na Ablauf von dem Opfer von der hohe Priester, geht der hohe Priester binnen in das Heiligtum bitten, tot Gott.
Nach Ablauf dieser, dieses Hineingehens ins Heiligtum, da kam der hohe Priester, um zu beten zu Gott.
Und sie musst, der hohe Priester musste beloven, dass das ein kurzes Gebet sein sollte.
Und der, heilige, der hohe Priester musste versprechen, dass es ein kurzes Gebet sein sollte.
Want als hij lang zou bidden, dann zouden de mensen buiten kunnen denken, dat hij gestorven was.
Sollte also nur sehr kurz beten, weil sonst das Volk draußen die Befürchtung kriegen konnte, dass er gestorben war.
Toen Zachariah met de dagelijkse reukoffer lang bleef in het heiligdom, was het volk daarbuiten bezorgd.
Als Zacharias in Lukas 1 da lange im heiligdom blieb, da war das Volk draußen schon.
Voorhang van het heiligdom naar de voorhof, hoor je een zucht van opluchting bij het volk. Gelukkig, hij is in leven.
Maar wenn dan endlich der hohe priester aus dem Zelt herauskam, aus dem Vorhang, durch den Vorhang nach draußen kam, dann gab es einen Seufzer der Erleichterung bei dem Volk. Zum Glück, er ist noch am Leben.
Hij is in leven betekent dat God het offer heeft aanvaard.
Dass er noch lebendig herauskam, war der Beweis dafür, dass Gott das Opfer angenommen hatte.
Dass unsere Sünden von afgelopen Jahr, ene Jahr vergeben ist.
Dass unsere Sünden vom abgelaufenen Jahr vergeben sind.
Und darum sagt Romeine 4, letzter Vers.
Deswegen sagt der letzte Vers von Römer 4.
Christus ist aufgeweckt tot unsere Rechtfertigung.
Christus ist zu unserer um unserer Rechtfertigung willen auferweckt.
Toen Christus werd opgewekt uit de doden.
Wenn Christus auferweckt wurde aus den Toten,
ist er als het ware uit het Heiligdom weer teruggekomen tot ons.
Ist er sozusagen aus dem Heiligtum wieder zu uns zurückgekommen.
Op dat moment weten wij, alle zonden van de gelovigen zijn vergeven.
In dem Moment wissen wir, alle Sünden für die Gläubigen sind vergeben.
Als één enkel zonde nog niet vergeven is, kan de Heer Jezus niet naar buiten komen.
Solange noch eine Sünde nicht vergeben ist, kann der Jesus nicht nach draußen kommen.
Daarom staat daar, hij is opgewekt tot onze rechtvaardiging.
Deswegen steht da, er ist auferweckt zu unserer Rechtfertigung.
Ik weet 100% zeker dat mijn zonden vergeven zijn. Ik geloof in de Heer Jezus. Mijn zonden zijn allemaal vergeven. Hoe weet ik dat?
Wenn ich 100% davon überzeugt bin, dass alle meine Sünden vergeben sind, woher weiß ich das dann?
Omdat de Heer Jezus is opgewekt uit de doden.
Weil der Jesus auferweckt ist aus den Toten.
En dat is zo belangrijk.
Das ist so wichtig.
Dat de eerste christenen van de eerste eeuwen.
Dass die Christen aus den ersten Jahrhunderten.
Als ze elkaar ontmoeten, zeggen ze niet goedemorgen of hallo of shalom.
Dan zagen ze niet zueinander guten Morgen oder shalom.
Maar ze zeggen tegen elkaar, als ze elkaar ontmoeten, de Heere is echt waarlijk opgestaan.
Ze zagen dan, de Heer is waarachtig auferstanden.
Want door de opstanding van de Heer Jezus weet ik dat tussen mij en God nu alles goed is.
Denn durch die Auferstehung des Herrn Jesus weiß ich, dass zwischen Gott und mir jetzt alles in Ordnung ist.
Das ist die Gedanke, die ihr kriegt vanuit de grote Versöhnung.
Das ist der Gedanke, der kommt aus dem großen Versöhnungstag.
Maar nu kijken we naar het boek Leviticus zelf.
Wenn wir uns jetzt zum dritten Buch Mose selber wenden.
Een heilig en rechtvaardig God, hij komt naar deze zondige wereld.
Ein heiliger und gerechter Gott kommt zu dieser sündigen Welt.
Zij hebben iets gedaan wat God niet geboden heeft en ze zijn gestorven.
In 3. Mose 10, das haben wir gesehen, Nadab und Abihu haben etwas getan, was Gott nicht geboten hatte und sind gestorben.
In Leviticus 15 was een Israëliet en hij heeft de naam van God vervloekt.
In 3. Mose 15 haben wir einen Israeliten, der den Namen Gottes geflucht hatte.
Hij moest gesteinigd worden.
Er musste gesteinigt werden.
Het is. Hoe kunnen wij tot God naderen?
Wie kunnen we God naderen?
Je leest twee keer in Leviticus 11 en Leviticus 19.
Je leest zweimal in 3. Mose 11 en 19.
In Leviticus 11, vers 44. Ik ben de Heere uw God. Heiligt u en wees heilig, want ik ben heilig.
3. Mose 11, 44. Denn ich bin der Herr, euer Gott, so heiligt euch und seid heilig, denn ich bin heilig.
En nog een keer in Leviticus 19.
Und noch einmal in 3. Mose 19.
Tot twee keer toe wordt gezegd, de heilige God nadert. En dus, je kunt alleen maar naderen als je zelf ook heilig bent.
Wenn wir einem heiligen Gott nahen wollen, dann können wir das nur, wenn wir selbst auch heilig sind.
Das ist nicht allein in das Alte Testament, das ist auch in das Neue Testament.
Das ist nicht nur im Alten Testament so, das ist auch im Neuen Testament so.
In Hebräer 12 lesen wir, want auch unser Gott ist ein verterend Feuer.
In Hebräer 12 lesen wir, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer.
Even kijken, das ist in Hebräer 12, ja. Ja, 12 vers 29.
Hebreeën 12 vers 29.
Maar als onze God een verterend vuur is, hoe durven wij tot God te naderen?
Maar wenn unser Gott ein verzehrendes Feuer ist, wie können wir dann Gott nahen?
In het Oude Testament is dat met vrees en beven.
In het Alten Testament is dat met furcht en zittern.
Maar wat een wonder van Gods genade dat wij in Hebreeën 10 lezen dat in het Nieuwe Testament door het werk van de Heer Jezus.
Aber welch ein Wunder der Gnade Gottes, dass wir im Neuen Testament durch das Werk des Herrn Jesus
in Hebräer 10 wij volle vrijmoedigheid hebben om te naderen langs de nieuwe en levende weg.
In Hebräer 10 lesen wir, dass wir volle Vrijmoedigheid haben, auf dem neuen und lebendigen Weg Gott zu nahen.
Het werk van de Heer Jezus is zo groot.
Das Werk des Herrn Jesus ist so groß.
We hebben dat boek Leviticus nodig om duidelijk te maken wat in het hart van God was.
Dass wir das dritte Buch Mose nötig haben, um zu sehen, was im Herzen Gottes ist.
Wij zien elke keer in al die beelden allemaal gedachten over wat in het hart van God was.
In all diesen Bildern sehen wir etwas von dem, was im Herzen Gottes ist.
Wenn wir uns die ersten fünf Opfers
mit den ersten fünf Opfern beschäftigen.
Even kijken, waar we dat vinden. So, even kijken. Ja. In Leviticus 1 tot met 7 vinden we deze vijf offers.
In 3 Mose 1 bis 7 vinden we deze vijf offer.
En in die offers vind je de eerste twee offers de behoefte van het hart van God.
In de eerste twee offers vinden we die wensen des Herzens Gottes.
Als wij tot God willen naderen, dan moet eerst God zijn deel ontvangen.
Wenn wir Gott nahen, dann muss er erst seinen Teil empfangen.
Want God heeft ons, heeft u, heeft jou en mij geschapen met één doel.
Denn Gott hat dich und mich geschaffen mit einem Ziel.
Namelijk tot zijn verheerlijking.
Dass wir zu seiner Verherrlichung sein sollen.
Wat is de essentie van zonde?
Was ist das Wesen der Sünde?
Zonde zowel in het Grieks als in het Hebreeuws. In het Hebreeuws het woord gata betekent het doel missen.
Im Griechischen en vooral ook im Hebräischen, dat woord gata bedeutet das Ziel verfehlen.
Bijvoorbeeld, de Benjaminieten waren in staat om een steen te slingeren, een haar te treffen met een steen, zonder te missen. In het Hebreeuws zonder te zondigen. Hetzelfde woord.
Zo lezen we van de Benjaminitern, dat ze met ihrer Schleuder einen Stein werfen konnten, ohne das Ziel zu verfehlen, also ohne zu sündigen.
Zondigen is het doel missen.
Sündigen is das Ziel verfehlen.
In Romeinen 3, vers 23 lezen we: allen hebben gezondigd en, oftewel, het is Hebraïsme, namelijk derven de heiligheid van God, missen de heiligheid van God.
In Römer 3 lesen wir, dass alle gesündigt haben und die Herrlichkeit Gottes nicht erreichen.
En dat woordje en, und, dat is vanuit het Hebreeuws, dat betekent namelijk. Dat woord en. Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God. Dat woordje en betekent.
Das woord und bedeutet im Hebräischen.
Namelijk, ja. Dat is de definitie van zonde. Zondigen is, God heeft mij gemaakt tot heerlijkheid van God.
Dat is namelijk de definitie van zonde. God heeft mij tot zijn eer, tot zijn verheerlijking gemaakt.
Als mijn leven niet is tot heerlijkheid van God, dan zondig ik.
Wenn mijn leven niet tot verheerlijking Gottes is, dan zondig ik.
En in de offers heeft God die verheerlijking van God gezorgd.
En met dem Opfer hat Gott für seine Verherrlichung gesorgt. 17. Ich habe deinen Namen verherrlicht.
Dat is het brandoffer.
Das ist das Brandopfer.
En tijdens zijn leven heeft de Heer Jezus God verheerlijkt.
Und während seines Lebens hat der Jesus Gott verherrlicht.
En dat zijn de twee offers tot verheerlijking van God.
Das sind diese zwei Opfer zur Verherrlichung Gottes.
En vierde en vijfde offer, zondoffer en schuldoffer, dat is mijn behoefte.
En dat vierde en vijfde offer, dat is dat wat mij betreft, wat ik nodig heb.
Ik kan niet tot God komen als nog zonde en schuld bij mij is.
Ik kan niet tot God komen wenn nog zonde en schuld bij mij is.
Maar als aan Gods eisen wordt voldaan, verheerlijking van God, en aan mijn behoefte wordt voldaan, vergeving van zonde.
Aber wenn beiden Seiten Genüge getan worden ist, der Seite Gottes, Verherrlichung und auch der Vergebung meiner Sünden,
dann habt ihr die derde offer, das ist middelste, das Hart davon, das ist Gemeinschaft mit Gott, Friedeoffer.
Dann haben wir das mittlere Opfer, das, da geht es um die Gemeinschaft mit Gott, das Friedensopfer.
Und das ist das Fest. Das ist das Fest.
Und das ist das Fest.
Und das ist das Friedeoffer, waar iedereen, Gott, der Priester, der Offerer, iedereen kriegt ein Deel, um samen, als het ware, aan het Altar zu eten.
Bei dem Friedensopfer, da bekam jeder die Möglichkeit, an dem Opfer teilzuhaben. Gott und der Priester und der Opfernde und auch jeder, der eingeladen war.
Darum wird das Altar in het Oude Testament auch genoemd de Tafel van de Heere.
Deswegen wird im Alten Testament der Altar auch der Tisch des Herrn genannt.
Darum wird in 1 Korinther 10 bei het Avondmaal wordt ook gesproken over de Tafel van de Heere.
Deswegen wird im Zusammenhang mit dem Abendmahl in 1 Korinther 10 auch vom Tisch des Herrn gesprochen.
De Tafel van de Heere, God ontvangt. Wij ontvangen en ieder ontvangt iets.
Beim Tisch des Herrn, da empfängt Gott etwas, da empfangen wir etwas, jeder empfängt da etwas.
Mahlzeit spricht in der Bibel von Gemeinschaft.
Mahlzeit spricht in der Schrift von Gemeinschaft.
Ich habe früher gedacht, in Openbaring 3 lesen wir, sieh, ich stehe an der Tür in der Klop, als jemand meine Stimme hört und die Tür opent, soll ich bei ihm binnenkommen und die Mahlzeit haben, er mit mir.
Ich habe früher gedacht, wenn es da in Offenbarung 3 heißt, wenn jemand anklopft, dann werde ich die Tür auftun und
soll ich bei ihm binnenkommen und eine Mahlzeit mit ihm haben.
Und dann soll ich ein Abendessen mit ihm haben und er mit mir.
Dass er binnenkommt, kann ich begreifen, aber dass er staat Mahlzeit haben.
Das da halten oder Abendessen halten.
Hier in Europa Mahlzeit, das ist notzaglich quat.
Hier in Europa, da ist Mahlzeit was?
Wir haben keine Zeit, um Mahlzeiten zu haben.
Wir haben gar keine Zeit, um eine Mahlzeit zu haben.
Dann kann je reihen und dann du je het Raam open und dann haal je je Mahlzeit und dann reihen und dann eet je terwijl je.
Reihen?
Drive-in.
Ach so. Ja, der Mac ja, Drive. Ja, ja, ja. Gaat nooit naar McDrive, ja, ja.
Also, das spricht vom Essen beim Autofahren, dass ich da eben wie bei McDrive dann mir das Essen da durch das Fenster reichen lasse und dann wieder weiterfahre.
Maar in Midden-Oosten, das ist unmöglich.
Aber im Mittleren Osten ist das nicht möglich.
Je kunt daar niet bei einem Bruder kommen und sagen, nou, gaan even alleen mal Koffie trinken. Das kann nicht.
Du kannst da nicht zu einem Bruder kommen und sagen, mal eben Kaffee trinken.
Nee, als je daar komt, dan wordt de gemeste kalf geslacht en dat dan is dat altijd uitgebreid eten.
Also, wenn man da zu einem Bruder kommt, dann wird das gemästete Kalb geschlachtet und dann wird sich viel Zeit genommen für das Essen.
Want Mahlzeit spricht von Gemeinschaft.
Weil Mahlzeit von Gemeinschaft spricht.
Und das ist, was ihr hier auch habt in Openbaring 3, Vers 20. Mahlzeit mit ihm bedeutet, dass der Herr Jesus mit mir Behoefte von seinem Herz, um mit mir Gemeinschaft zu haben.
Das ist auch das, was in Offenbarung 3 gemeint ist. Gott möchte, wenn er mit uns das Abendessen essen möchte, möchte mit uns Gemeinschaft haben.
Es ist die Behoefte von seinem Herz, um bei uns zu sein.
Es ist der Wunsch deines Herzens, bei uns zu sein.
Ich war zwei oder drei vergadert sein, tot mein Name, da bin ich in der Mitte. Er will graag aus Liebe bei uns sein.
Wo zwei oder drei versammelt sind zu meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte, da möchte ich bei ihnen sein.
Und in Leviticus 1, Vers 1 rief er aus.
Und in 3. Mose 1, Vers 1 ruft er aus.
Ist er jemand, der bei mir will kommen?
Ist da jemand, der zu mir kommen möchte?
In Exodus 3 en Exodus 19 war es unmöglich, um tot Gott zu naderen.
In 2. Mose 3 und 19 war es unmöglich, Gott zu nahen.
In Exodus 3, Moses kommt nicht dichterbij.
In 2. Mose 3, Mose nahe nicht hierher.
Exodus 19, er ist ein Heckwerk, waardoor je niet tot God kan naderen.
In 3. Mose 19 geht es darum, einen Schutz um den Berg zu machen, damit das Volk nicht nahen sollte.
Maar Zaun. In het boek Leviticus worden de Israeliten geroepen, wie wil vrijwillig tot God komen?
Aber im 3. Buch Mose, da ruft Gott, wer will gerne zu mir kommen?
Wat hebben we een grote, liefdevolle God.
Was für ein liebevoller Gott.
Hij zorgt alles klaar, waardoor we bij hem kunnen komen.
Hij macht alles so, dass wir zu ihm kommen können.
Zo doet God altijd.
So ist Gott alle Zeit.
Als God Adam en Eva schiep, heeft hij eerst het paradijs helemaal klaargemaakt.
Als Gott Adam und Eva geschaffen hat, hat er erstmal das Paradies alles in Ordnung gebracht.
Toen Adam kwam in het paradijs, hoefde hij niks meer klaar te maken. Alles was gereed.
Als Adam in das Paradies kam, da war schon alles fertig. Da musste er nichts mehr irgendwie in Ordnung bringen.
Als we straks naar het vaderhuis gaan,
wenn wir einmal ins Vaterhaus gehen,
hoeven we aan het vaderhuis niks meer te veranderen.
Dan brauchen we am Vaterhaus nichts mehr zu verändern.
De Heer Jezus zegt, ik ga heen voor jou een plaats te bereiden in het huis van de Vader.
De Heer Jezus zegt, ik ga heen om een plaats te bereiden im Haus des Vaters.
Als alles klaar is, dan kun je komen.
Wenn alles fertig ist, dann könnt ihr kommen.
Dat laat zien wat in het hart van God is. Hij maakt alles gereed voor ons.
Das lässt uns sehen, was im Herzen Gottes ist. Er macht alles bereit für uns.
Als hij een werk doet op het kruis van Golgotha.
Wenn er ein Werk tut am Kreuz von Golgotha.
Riep hij uit aan het eind van het werk in die drie uren van duisternis.
Dann rief er aus in den drei Stunden der Finsternis.
Dann riep de Heer, het is volbracht in het Hebreeuws. Seht, nikmar, het is volbracht.
Nach den drei Stunden der Finsternis rief er aus, es ist vollbracht.
Dat is een roep die de hoge priester doet aan het eind van het Pascha. Als het Pascha geofferd is, riep de hoge priester, het is volbracht.
Wenn das Pascha geopfert war, dann rief der Priester aus, es ist vollbracht.
Het is betaald.
Es ist bezahlt.
Het is helemaal gereed.
Es ist alles in Ordnung.
Je hoeft niets meer aan toe te voegen.
Brauchst nichts mehr hinzuzufügen.
En dat is het geweldige werk van de Heer Jezus die je ziet uitgebeeld in het boek Leviticus.
Dat is het großartige werk des Herrn Jezus dat men voorgebeeld ziet in het boek Mose.
Dat werk is zo groot dat je in het boek Leviticus alle aspecten ziet van het werk van de Heer Jezus uitgebeeld.
Das Werk des Herrn Jesus ist so groß, dass man im dritten Buch Mose alle Aspekte dieses Werkes vorgezeichnet findet.
Das Buch Leviticus ist als het ware ein Plaatjesboek van het Nieuwe Testament.
Das dritte Buch Mose ist sozusagen ein Bilderbuch des Neuen Testamentes.
Maar je vindt niet alleen die offers, die eerste offers.
Aber wir finden nicht nur die Opfer, die ersten Opfer.
We gaan ook kijken naar de zeven feesten in Leviticus 23 en dan gaan we naar Leviticus 16.
We kunnen ons ook einmal die sieben Feste angucken in 3. Mose 23.
We hebben niet de tijd en de mogelijkheid om alle hoofdstukken van Leviticus door te nemen.
We hebben niet die tijd en de mogelijkheid alle kapitel van 3.
De Heere duidelijk wat zijn gedachten zijn ten aanzien van de verhouding met de mensheid.
In 3. Mose 23 lässt Gott uns sehen, was seine Gedanken sind in Bezug auf die ganze Menschheit.
Want de Heere wil de mensen ontmoeten, dat is de feesttijden.
Denn der Herr will den Menschen begegnen, das sind die Feste.
Maar dat is niet alleen voor het volk Israël.
Aber das ist nicht allein für das Volk Israel.
Kolosse 3 maakt duidelijk, Kolosse 2 en 3 maakt duidelijk dat deze feesttijden een schaduwbeeld is van het werk van de Heer Jezus.
Kolosse 3?
In Kolosse 2 of 3 is het.
Kolosse 2 en 3 maken het duidelijk dat die.
Kolosse 2, vers 16.
Kolosse 2, Vers 16.
17, ja.
17. Machen es deutlich, dass sie einen Was sind?
Dat hij een schaduwbeeld
dat
is
een schatten sind,
van wat het komen zou. Maar de werkelijkheid, het lichaam, is Christus.
Van, das, was, van dem wat komen sollte, die werkelijkheid is Christus.
En dat, die zeven feesten, dat is de kerkelijk kalender van het volk Israël.
Die sieben Feste sind der kirchliche Kalender des Volkes Israel.
Ist eigentlich verdeelt in drieën.
Das ist eigentlich aufgeteilt in drei Teile.
Die sieben Feste bestaat erst drie Feste in het voorjaar, in April.
Die gibt es erstmal drei Feste im Frühjahr.
Ein Fest in Juni.
Ein Fest Sommer, im Juni, im Sommer.
En drie feesten in het najaar, in september, oktober.
En dan in herfst dan nogmaals drie feesten.
Dus drie, en dan één, en dan drie.
Dan drie op de ene zijde, in de midden één, en weer drie op de andere zijde.
En het volk Israël wordt gevraagd om drie keer per jaar naar Jeruzalem te gaan.
En dreimal im Jahr sollte das Volk nach Jerusalem gehen.
En je vindt hier de eerste drie feesten samengevat als de feest van de ongezuurde broden.
En je vindt hier die drie feesten samengevat als het feest der ongezuurde broden.
In de zomer Pinksterfeest.
In de zomer das Pfingstfest.
En in het najaar het feest van de verzameling. Verzameling, dat loofhuttenfeest. De derde.
En het dritte im herfst, das Laubhüttenfest.
En dat eerste feest spreekt allemaal van het volbrachte werk van de Heer Jezus.
Das erste Fest spricht von dem vollbrachten Werk des Herrn Jesus.
Het tweede feest in zijn verborgenheid die geopenbaard is in het Nieuwe Testament.
Die das zweite Fest von dem Geheimnis das offenbart ist im Neuen Testament.
In Hebreeën 2 vers in Handelingen 2 vers 1 lezen we: toen werd vervuld het Pinksterfeest.
In Apostelgeschichte 2 vers 1
de profetische betekenis van het Pinksterfeest. Dat is een tijdelijke vervulling, geen toepassing, maar volle vervulling.
Dat is geen voorervulling, geen tijdelijke ervulling, dat is die ervulling.
Daarna is er niks meer.
Daarna gibt es nichts meer.
En de derde heeft te maken met profetisch met herstel van het volk Israël.
Das dritte hat zu tun prophetisch mit der Wiederherstellung des Volkes Israel.
Sollen wir straks misschien noch even sehen in Leviticus 16.
Das werden wir noch in 3. Mose 16 sehen.
Maar het eerste spreekt allemaal over het werk van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha.
Aber das erste spricht im Ganzen von dem Werk des Herrn auf Golgatha.
En dat wordt duidelijk dat het eerste het Pascha.
Und das wird deutlich, dass das erste das Pascha.
Korinthe 5 vers 7. Ons Pascha Christus is geslacht.
Is Korinthe 5 vers 7, denn auch unser Pascha Christus is geschlachtet.
Dat betekent dat die uitleg over Pascha, dat is niet wat ik bedacht heb, wat wij bedacht hebben. De schrift legt zichzelf uit.
Also bei dem Pascha sind wir nicht im Unklar, es geht nicht darum, was wir darüber denken. Oder was irgendjemand darüber denkt, sondern die Schrift legt sie selbst aus.
En dat wordt vervuld op die Goede Vrijdag, toen de Heer Jezus stierf aan het kruis van Golgotha.
En dat wordt vervuld am Karfreitag, als de Heer Jezus stierft op Golgotha.
En het tweede, het feest van de ongezuurde broden, dat is het gevolg van het werk van de Heer Jezus aan het kruis.
En das zweite, das Fest der ungesäuerten Brote, is das Ergebnis dieses Werkes des Herrn am Kreuz.
Dat is waarom wij feest mogen vieren.
Das ist, warum wir Festfeier halten sollen.
Das muss wel ein Fest sein in Übereinstimmung mit seinen Gedanken.
Es muss ein Fest sein in Übereinstimmung mit seinen Gedanken.
Das muss ein Fest sein mit in Echtheit, in Wahrheit, in zuiver en in Wahrheit.
Das muss ein Fest sein in Lauterkeit und Wahrheit.
En in Wahrheit betekent, es muss echt sein.
In Wahrheit bedeutet, es muss echt sein.
Es ist geen uiterlijke Dinge, aber nicht in Overeenstemming mit je Hart. Es muss aus dem Hart kommen.
Es hat nichts mit äußeren Dingen zu tun, es muss aus dem Herzen kommen.
En dat maakt meteen duidelijk, het enige gevaar van het Jodendom en het Christendom is dat ons godsdienst niet echt is.
Und das macht uns die Gefahr deutlich im Judentum wie im Christentum, dass unser Gottesdienst nicht echt ist.
We worden gewaarschuwd voor de zuurdeeg van de Farizeeën.
Wir werden gewarnt vor dem Sauerteig der Pharisäer.
Jesaja zegt in Jesaja 29: dit volk eert God met zijn lippen, maar hun hart is ver van mij.
Nicht mit den Lippen, aber sein Herz ist weit entfernt von mir.
De Heer Jezus schreef een brief aan de gemeente te Efeze in Openbaring 2.
Der Jesus schreibt einen Brief an die Gemeinde in Ephesus in Offenbarung 2 und 3.
Ich habe gegen u, dass u die erste Liebe hebt verlassen.
Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast.
Der Herr sieht jouw hart und der Herr will, dass jouw hart gericht ist auf Hem allein.
Der Herr sieht dein Herz und er möchte, dass es auf den Herrn allein gerichtet ist.
Als ein Junge und ein Mädchen verliefd is op elkaar.
Wenn ein Junge und ein Mädchen verliebt sind,
dann fragt der Junge an das Mädchen nicht, ich will jouw portemonnee of ich will jouw dit of ich will jouw dat. Ich will jouw hart.
Dann geht es nicht um die Frage, ich will dein Portemonnaie oder ich möchte dies oder das, sondern geht es darum, ich möchte dein Herz.
Und das sagt der Sprüchedichter. Mein Sohn, sagt Gott, geef mij jouw hart.
Und deswegen sagt der Sprüchedichter: Mein Sohn, gib mir dein Herz.
Waardoor je God alleen kunt dienen in waarheid.
Waardoor wir den Herrn allein dienen können in Lauterkeit und Wahrheit.
En ten derde.
Und als drittes.
Vind je het feest der Eerstelingen.
Finden wir das Fest der Erstlinge.
En ook dat spreekt van de Heer Jezus opgestaan uit de doden.
Und das spricht auch von dem Herrn Jesus auferstanden aus den Toten.
Als garantie dat ook wij straks hem zullen volgen daarin.
Dat als bewijs en bewijsmiddel dat ook wij hem daarin volgen werden.
Dat wordt uitgewerkt in 1 Korinther 15, het hoofdstuk van de opstanding.
Dat wordt uitgewerkt in 1 Korinther 15, het kapitel voor de Auferstehung.
En 7 weken later, dat betekent direct als gevolg van de feest der Eerstelingen, vind je het Pinksterfeest.
En 7 weken later, direct als volg des Festes der Eerstelingen, vinden we dan het Pinksterfeest.
En het Pinksterfeest, Handelingen 2, spreekt duidelijk van de geboorte van de gemeente.
En het Pinksterfeest spreekt ganz duidelijk van de geboorte der Versammlung.
En na de pauze gaan we verder met het 5e feest, Feest des Geklangs, oftewel het nieuwjaarsfeest van Israël.
Dan kwam dat fest des Posaunenschalls, dat fest van Israël.
En dat zullen we verbinden met Leviticus 16, het werk van de Heer Jezus.
Dat werden we verbinden met met 2 Mose 16, het werk des Heer Jezus.
Het werk van de Heer Jezus is zo groot, zijn werk is om ons te redden.
Het werk des Heer Jezus is zo groot, het is daarom om ons te redden.
Zijn werk is om deze wereld terug te brengen in de handen van God.
Es geht darum, die Welt zurückzubringen in die Hände Gottes.
Hij zal koning der koningen zijn en heren der heren.
Er wird der König der Könige und der Herr
stellen.
Aber sein Werk ist auch, um das Volk Israel zu wiederherstellen.
Want dan alleen als de gemeente Israël en deze wereld teruggebracht wordt in de handen van God, dan is alles gereed en dan zal God zij alles in allen.
Maar eerst dan, wenn die Gemeinde und Israel und auch die Welt zurückgebracht sein werden zu Gott, dann ist alles vollendet.
Ah, je merkt dat dat boek Leviticus is zo groot. Je woorden en je gedachten schieten tekort om iets om dat met elkaar te bespreken.
Wir merken, dass das dritte Buch Mose zu groß ist, um da jetzt das alles miteinander zu besprechen.
Misschien zijn een heleboel dingen die je niet begrijpt of niet kunt volgen.
Vielleicht gibt es hier einige Sachen, die ihr nicht versteht und denen ihr nicht folgen könnt.
Maar het belangrijkste is dat je hart brandende is in jou.
Aber das Wichtige ist, dass euer Herz anfängt zu brennen.
De Emmausgangers, die spraken met elkaar in Lucas 24.
Die Emmaus-jünger sprachen miteinander in Lucas 24.
En die zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandende in ons toen hij zo tot ons sprak?
En die zeiden, brandde niet ons hart in ons als hij zu ons redete?
Kijk, straks in de hemel, dan hebben we niet de beperking van 1,5 kilo hersenen.
Wenn wir im Himmel sind, dann haben wir nicht die Begrenzung von...
Von 1,5 kilo hersenen. 1,5 kilo
Ach so, von 1,5 kilo Gehirn, ja.
In de hemel zullen we kennen zoals we gekend zijn.
Im Himmel werden wir einander so kennen, wie wir erkannt worden sind.
Hier op aarde kennen we als door matglas.
Hier auf der Erde erkennen wir, wie durch ein
Matglas in Korinther 13 als ein Spiegel,
Das ist nicht scharf,
das ist helemaal nicht so deutlich.
Durch eine matte Scheibe.
Aber es ist nicht so belangrijk, dass ihr mit dem Verstand alles moet kennen.
Aber es ist nicht so wichtig, dass wir mit dem Verstand alles verstehen.
Als ihr hart geraakt wordt.
Wenn dein Herz ergriffen wird,
als je naar huis gaat met de gedachte, wat heeft de Heer Jezus mij lief? Wat is zijn werk groot?
Wenn du nach Hause gehst mit dem Gedanken, was hat der Jesus mich lieb? Wie groß ist sein Herz?
Ik heb hem, als ik naar huis ga, ik heb hem meer lief dan ik vroeger had.
Wenn ich nach Hause gehe mit dem Gedanken, jetzt habe ich ihn noch mehr lieb als vorher.
Dan hebben we het doel van het seminar gehaald.
Dann haben wir ein gutes Seminar gehabt.
We gaan 3 kwartier pauze.
Genau,
30 minuten pauze.
Ja, dan machen wir jetzt eine 30 minuten pauze. Ik möchte aber noch gemeinsam mit uns beten und auch für das Essen danken. Dann können wir uns nochmal zu der Bibel.